Spuren, der Podcast der Philharmonie Essen.
Christina Pluha kann zaubern. So hat einmal eine Kritikerin über unseren heutigen Gast geschwärmt. Sie spielt Theorbe, sie spielt Laute und Barockharfe, sie ist Ensembleleiterin und neugierige Musikforscherin. Christina Pluha bringt Leben und Experimentierfreude, bringt Improvisationsfreude in die alte Musik und lässt sie damit ganz frisch und mitreißend und modern erscheinen.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tonspuren. Heute mit Marie König neben mir, die ihr gerade gehört habt, und Thilo Braun als eure Hosts. Also Thilo Braun, das bin ich. Und herzlich willkommen, liebe Christina Pluha. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen heute.
Hallo, ich freue mich auch.
Zaubern war das Stichwort am Anfang. Ich finde es sehr passend gewählt zu dem, was Sie tun. Wie entsteht denn die Magie in Ihrer Musik?
Naja, dafür gibt es kein Kochrezept.
Kein Zaubertrank.
Kein Zaubertrank, genau. Also erstmals finde ich natürlich schön, dass Sie meine Musik, unsere Musik gut finden und das als zauberhaft bezeichnen. Aber so wie hinter allem steht natürlich dahinter auch sehr, sehr viel Arbeit. Erstmal, jeder, der Musiker ist, weiß, was das bedeutet. Das ist einfach eine lebenslange Leidenschaft, aber auch eine lebenslange Arbeit, die man konsequent verfolgen muss. Mhm. Vielleicht, ja, was man bei uns als besonders beschreiben könnte, ist, also erstmal sind wir ein Ensemble für alte Musik, dass diese alte Musik aber schon sehr lebendig gestaltet, indem wir auch grenzüberschreitend arbeiten. Wir laden sehr oft Musiker aus anderen Musiksparten ein, ob das jetzt aus der traditionellen neapolitanischen oder südamerikanischen Musik oder aus dem Jazz ist oder aus der korsischen Vokalmusik. Also wir haben ganz viele verschiedene Projekte schon gemacht. Und das andere ist, was vielleicht sehr dazu beiträgt, dass es etwas anders ist als viele andere Ensembles oder Orchester, ist, dass mein Ensemble aus absolut handverlesenen außergewöhnlichen Solisten besteht, die auf der ganzen Welt verstreut wohnen. Wir treffen uns immer zu Konzerten und die Musiker sind alle sehr, sehr verschieden, extrem talentiert und das macht einfach Spaß.
Mit wir meinen Sie das Ensemble L'Arpeggiata, muss man vielleicht für die sagen, die Sie noch nicht so gut kennen. Und ich würde sagen, um diese tolle Mischung an MusikerInnen und an Genres einmal zu erleben, hören wir ein kurzes Musikbeispiel.
Within a furlong of Edinburgh town, in the rosy time of year when the grass was down, Bonnie Jockey blithe and gay, sit to Jenny making hay, let us sit a little tea and prattle tea so sultry day. In long hair caught like a black browed maid, but Jockey was a wag and would not consent to wed. Beat me a fish of brew and cried out with well not do.
Wenn ich das höre, dann denke ich irgendwie an Country Roads, muss ich zugeben, an staubige amerikanische Weiten. Das trifft aber überhaupt nicht zu. Komponiert wurde dieses Stück "Twas Within a Furlong" von Henry Purcell. Das klingt überhaupt nicht danach. Wie ist das passiert?
Ja, das ist ein Phänomen, das wir eben im 17. Jahrhundert ganz oft antreffen, dass Komponisten sich aus der damaligen traditionellen Musik bedient haben. Ja? Also dieses Stück von Henry Purcell basiert auf einem Folksong, auf einem irischen Folksong. Ja? Mhm. Und er hat das dann barockisiert, also seine Harmonien darunter geschrieben. Aber die Melodie ist ganz eindeutig ein Folksong und der Text natürlich auch, ne? Kommt aus der Tradition. Und dieses Phänomen spielen wir einfach ein bisschen weiter, ja? Indem wir das sozusagen in ein anderes Jahrhundert noch verfrachten. Und das Resultat ist dann das. Also da haben wir unglaublich viel Spaß gehabt, uns dieses Arrangement auszudenken und machten das eben für die CD, die da heißt Music for a While, wo wir Jazzmusiker eingeladen hatten, unter anderem Wolfgang Mutschpiel, den man da auch hört auf der E-Gitarre, Francesco Turisi und Gianluigi Trovesi. Und gesungen wird das von Vincenzo Capizzuto, der auch keine barocke Stimme ist, sondern eine Naturstimme, ein italienischer, neapolitanischer Sänger ist. Also das macht das alles aus, dass das dann am Ende so klingt.
Also eine männliche Altstimme, ne? Ich war ganz überrascht, als ich es dann gelesen habe, dass das eben keine Frauenstimme ist, die man da gerade gehört hat. Aber was Sie gerade gesagt haben, es macht natürlich nicht nur Ihnen Spaß, da dran zu gehen, sondern auch dem Publikum. Ich weiß noch, wie genau mit dieser CD meine Mutter irgendwann mal ganz begeistert auf mich zukam und meinte, hör dir das unbedingt an. Die machen total verrückte Sachen, die verbinden Purcell mit moderner Musik. Und ich glaube, diesen Effekt, dass man so positiv überrascht ist, wie heutig zumindest die Grundlage dieser Musik klingen kann, das ging vielen Leuten so. Es gab ja auch für diese Art der Mischung gab es mehrmals ein Echo-Klassik in der Kategorie Klassik ohne Grenzen, weil einfach diese gut gelungene Überraschung hier funktioniert. Und wir würden an ihre Anfangsjahre nochmal zurückblicken, weil wir gelesen haben, dass sie erstmal, also sie sind in Gaidorf bei Graz ja aufgewachsen und geboren und sind als Jungstudentin dann da mit dem Konzertgitarrenstudium an die Universität gekommen. Und dann sind sie mit 19 nach Den Haag und da kommen auf einmal ganz viele Instrumente dazu. Dann liest man sowas wie Laute, Theorbe, Barockgitarre, Barockharfe, also so ein Sammelsurium barocker Instrumente. Und wir haben uns gefragt, was hat eigentlich bei Ihnen dieses Interesse für diese barocken Zupfinstrumente geweckt, nach der Konzertgitarre, die ja erstmal näher wahrscheinlich an uns dran ist?
Ja, ich habe als Kind sehr früh mit der Konzertgitarre begonnen und ich bin dann bereits mit 15 auf die Kunstuniversität, damals hieß das Musikhochschule, gegangen. Also neben dem Gymnasium habe ich bereits Musik studiert. Mhm. Und wie ich dann sozusagen das Abitur dann machte, dann hatte ich schon das Gefühl, ich habe mich durch die ganze Literatur der Konzertgitarre durchgespielt. Also, und da hatte ich also, da war schon quasi, da fühlte ich mich schon alt. Und da kam das große Bedürfnis nach einer Neuorientierung. Und da hat mich damals ein Student, der mit mir Gitarre studiert hat, auf einen Sommerkurs nach Italien mitgebracht, wo ihm Laute angeboten wurde. Und das hat bei mir sofort eingeschlagen. Ich bin dann 2 Wochen später, bin ich dann von Graz nach Holland, sehr zum Entsetzen meiner Eltern, übersiedelt.
So weit weg, ja.
Ja, von ja. Graz. Genau. Und das war Anfang der 80er Jahre. Also das war noch nicht gang und gäbe, dass man Auslandsstudium macht und so weiter. Aber das war mir ganz klar, dass ich das machen muss. Das war eine ganz tolle Zeit auch. Naja, und durch diese Liebe auch zu der Musik des 17. Jahrhunderts, in der ja relativ wenig notiert ist und von der wir wussten, dass ganz viel improvisiert wurde, ja, da war dann eben vor jetzt fast 25 Jahren bei mir das Bedürfnis sehr stark, ein Ensemble zu gründen, das sich mit Improvisation beschäftigt, ja, weil wir hatten das alles gelernt im Studium, ja, also ich war ja dann noch an der Schola Cantorum in Basel. Da gab es also so Fächer wie historische Verzierungspraxis und so. Aber das war nicht gang und gäbe, dass man das auf der Konzertbühne auch macht. Das lernten wir zwar und wir wussten alle, dass das Teil des Musikertums der Musiker des 17. Jahrhunderts war, aber dass das sozusagen wirklich eingeflossen ist in die Konzerte, das war damals zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Ensemble gegründet habe, eigentlich tabu, ja.
Spannend, und, ja. Das ist doch überhaupt nicht, also dass es so theoretisch auf dem Papier war. Sie sind jetzt ein paar Jahre gesprungen, Sie sind nämlich dann, nachdem Sie studiert hatten und fertig waren, sind Sie dann 1993 nach Paris gegangen und haben dann aber erst 7 Jahre später Ihr Ensemble gegründet, La Pejata. Also das heißt, Sie haben da schon im Studium gemerkt, irgendwie komisch, dass man das nicht umsetzt, aber dann hat es noch eine Weile gedauert. Was war in der Zwischenzeit?
Ich habe meine jungen Jahre nach dem Studium damit verbracht, in ganz vielen Ensembles und Orchestern zu spielen. Also ich habe ganz viel Erfahrung gesammelt, bevor ich zuerst mein eigenes Ensemble dann gegründet habe. Und das war auch eine sehr wichtige Zeit. Das waren sozusagen die praktischen Lehrjahre dann, bevor ich dann mein eigenes Ensemble gegründet habe. Aber nach einigen Jahren war das Bedürfnis dann immer stärker, was Neues und was Eigenes zu machen. Und zwar aus 2 Gründen erstmal. Also erstmal, ich glaube, das Hauptbedürfnis war, mir meine Musiker selber aussuchen zu können. Ja? Weil es war oft so, dass man irgendwo hinkam in ein Orchester oder in ein Ensemble und da waren vielleicht 1, 2, 3 tolle Musiker drinnen und mit dem Rest musste man nicht unbedingt Musik machen müssen. Also sozusagen diese Situation, die für andere Leute vielleicht kein Problem ist, aber ich fand das immer ein kleines bisschen frustrierend, oder sagen wir mal so, ich wollte dann immer sozusagen die Besten, die ich dann überall getroffen habe, wollte ich dann immer sozusagen zusammenbringen, ja, weil ich mir dachte, wenn da sozusagen die ganze Power dann da mal zusammensitzt, dann muss es ja irgendwie super sein, und so war es dann auch. Und ja, und der zweite Grund war natürlich auch, dass ich mein Repertoire, meine Programme selber machen wollte, also die ganze kreative Arbeit auch von Forschung, sich Stücke raussuchen, die noch niemand kannte, sie dann einfach auch so klingen zu lassen, wie das in meinem Kopf herumspukt. Ne? Und ja, und das ist eine ganz andere Art von Arbeit. Ne? Also wenn Sie sozusagen eingeladener Musiker sind, ist Ihre Hauptqualität dann, dass Sie sich eben anpassen an das, was von Ihnen verlangt wird oder was die anderen Mitspieler von Ihnen brauchen und wollen oder der Dirigent. Wenn Sie Ensembleleiter sind, ist es eine ganz andere Art von Job. Ne?
Klar.
Als Sie sich dann entschieden haben, Laute und Theorbe auch zu studieren, wie oft kam da die Frage, was ist das eigentlich?
Nein, das war der Grund, warum ich das studiert habe. Das war überhaupt keine Frage mehr. Also
war es
von
nicht,
den anderen Leuten, meinen Sie?
Ja, genau, weil ich habe den Eindruck, also das ist ja immer noch nicht so ein Instrument, was jetzt irgendwie alle spielen, aber man kennt es vielleicht schon, aber ich habe den Eindruck, vielleicht war das ja damals noch was Ungewöhnlicheres oder täusche ich mich, war das damals schon total selbstverständlich, dass man einfach auch Theorbe und Laute studieren kann, also so historische Instrumente, die man jetzt ja nicht, weiß ich nicht, im modernen Sinfonieorchester zumindest nicht antreffen würde.
Also damals in Österreich konnte man das überhaupt nicht studieren, deswegen bin ich auch nach Holland gegangen. Also die ganze alte Musikbewegung, die begann in den 50er Jahren in England, dann kam es nach Holland in den 60er Jahren und dann wanderte es nach Belgien, Anfang der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre nach Frankreich. Ja. Bis es dann nach Österreich kam, dauerte es nochmal 20 Jahre mindestens. Ich weiß nicht, ob es an den Alpen liegt.
Könnte sein.
Also jetzt ist es auch durchaus möglich, in Österreich alte Musik zu studieren, schon seit längerer Zeit, aber damals war das noch nicht möglich. Und deswegen eben auch das Auslandsstudium und es war natürlich eine ganz tolle Zeit, Anfang der 80er Jahre in Holland zu wohnen, können Sie sich auch vorstellen, es war eine ganz andere Atmosphäre, eine ganz andere Art von Freiheit als in Österreich in den 80er Jahren.
War das für Sie so ein bisschen wie nach Hause kommen, also so innerlich, so das Gefühl, irgendwie den Platz für sich gefunden zu haben?
Total, total. Und es war auch so ein, also damals war Den Haag das größte, ich glaube, es ist immer noch die größte alte Musikabteilung der Welt, wo die Leute wirklich aus der ganzen Welt kamen. Also wir hatten von Japan, von Tokio bis Brasilien wirklich alle Nationalitäten vertreten. Und was ganz toll war auch ist, dass es eben lauter so Leute waren, die diese Erfahrung gemacht haben, dass sie ziemlich einsam waren vorher mit dieser Vorstellung, alte Musik machen zu möchten. Ja.
Wo man immer Exot war, wenn man so einen komischen Traum hatte und dann kommt man da hin und dann sind da ganz viele andere, die auch dafür brennen.
Und genau, und die sind genau gleich, wie ob der jetzt aus Brasilien kommt oder aus Argentinien oder aus Schweden oder aus Japan. Das, was uns alle verbunden hatte, ist diese unglaubliche Leidenschaft, die wir irgendwie in uns gespürt haben. Und plötzlich finden wir uns da mit lauter Gleichgesinnten wieder am Konservatorium. Also es war atemberaubend, diese Erfahrung wirklich.
Oh, wie schön. Ja. Ich möchte jetzt gerne noch mal nach Paris springen sozusagen, wo Sie dann hingezogen sind. Ich habe gelesen, Sie haben ja gesagt, dass das keine Liebe auf den ersten Blick war, Paris, sondern dass Sie erst mit der Zeit dort angekommen sind. Woran lag das?
Naja, musikalisch schon, ja, weil ich bin dann auch hingegangen, weil nach dem Studium, also ich hatte eben zuerst in Holland und dann in Basel studiert und zu der damaligen Zeit, das war dann eben 92, wie ich fertig war, hatte ich dann eben die Wahl, bleibe ich jetzt in der Schweiz, gehe ich zurück nach Österreich oder in ein anderes Land oder so, ne? Und das ist auch eine Frage, die sich ganz viele Musiker immer stellen in ihrem Leben, ja. Also die meisten, die eben diese Art von Musik machen oder überhaupt die Auslandsstudium machen, stehen dann am Ende ihres Studiums vor dieser Frage: Was mache ich jetzt damit? Ja, wo gehe ich jetzt hin? Wo kann ich am besten arbeiten? oder wo will ich leben? Ja? Und bei den meisten ist dann doch die Entscheidung, wo kann ich am besten arbeiten, das Wichtigste, ne? wenn sie mhm. schon so viele Jahre damit verbracht haben und sehr viele Opfer auch gebracht haben, weil das ist nicht einfach als junger Mensch mit ganz wenig Geld da irgendwo im Ausland zu sitzen und alte Musik zu studieren und nicht wissen, ob man dann später damit arbeiten kann oder so. Da war es dann eben so, dass Frankreich ganz klar vorne lag, was den Markt betraf, ne? Oder betrifft nach wie vor eigentlich, muss man sagen, ja. Und so ging dann auch die Entscheidung. Also 1992 bin ich dann nach Paris gezogen und seither bin ich auch in Paris.
Und was lieben Sie an der Stadt jetzt heute? Also außer der tollen Möglichkeiten?
Also inzwischen liebe ich die Stadt wirklich sehr. Ja, ich bin immer wirklich sehr froh, wenn ich in Paris bin. Es ist abgesehen davon, dass Paris ist, das braucht man niemandem zu erklären. Aber was vielleicht für einen Musiker ganz toll ist, es gibt zwar sehr viel Konkurrenzdruck, ja, aber der ist nach wie vor sehr befruchtend. Ja, Sie haben das Gefühl, Sie sind Teil von etwas, was ständig in Bewegung ist. Ja. Und ich glaube, das ist das, was für uns alte Musikmusiker wirklich das Schönste ist eigentlich. Das manchmal auch Stressige natürlich, weil sich ständig sehr viel bewegt und Sie quasi immer das Gefühl haben, wenn man stehen bleibt, dann ist das nicht gut. Aber ich merke es einfach auch schon mein ganzes Leben, dass das total wichtig ist, ja, weil man auch sehr viel Input bekommt und sich gegenseitig befruchtet und sich gegenseitig inspiriert. Ja. Mhm. Und das ist für mich nach wie vor wichtig. Ja.
Ja, offensichtlich war es ja dann auch musikalisch der richtige Nährboden für das eigene Ensemble, was dann kam 2000, L'Arpeggiata. Ich würde gleich gerne noch ein bisschen nachspüren, wie die Anfangsjahre waren und davor aber noch mal eine kleine Musik hören. Wir haben vom Album All'Improvviso, was 2004 erschienen ist, also 4 Jahre nach der Gründung, eine kleine Folia-Improvisation mitgebracht von Andrea Falconieri. Ich muss sagen, für mich klingt das so, als würden sie, also die würden die Musiker da das machen, was sie schon ihr ganzes Leben lang machen. Ich kriege sofort gute Laune, wenn ich es höre und habe mich gefragt, ob das so ein Spirit war, der von Anfang an schon da war oder den sie sich erst erarbeiten mussten.
Der Spirit war von der ersten Sekunde an da. Das ist ganz erstaunlich. Ich kann das selber nicht so ganz erklären, wenn Sie mich da jetzt fragen. Wie gesagt, also nach wie vor kann ich kein Kochrezept geben, aber es war wirklich von der ersten CD an ein Spirit da, auch wenn teilweise heute wirklich sehr viel verschiedene Leute auch da sind. Es gibt nach wie vor Leute, die bereits am Anfang immer mitgespielt haben schon, aber natürlich innerhalb von 25 Jahren ändern sich die Musiker auch, ne? Aber der Spirit ist immer noch der gleiche und jedes Konzert ist ein Erlebnis sowohl für uns als auch für das Publikum, also wirklich jedes Einzelne. Ne?
Waren denn am Anfang die Reaktionen auf Ihr Ensemble auch erstmal kritisch oder distanziert? Oder war da eigentlich von Anfang an Begeisterung von Publikum, Kritik, Veranstaltern?
Also es gibt natürlich sehr viele Kritiker, ne, von unserer Arbeit, weil inzwischen hat sich die alte Musik auch so ein bisschen zweigeteilt in, sagen wir mal, etwas offenere Musiker und als Gegenbewegung dazu gibt's jetzt sozusagen extrem dogmatische Musiker auch, ja. Mhm. Also so dogmatisch, wie ich es in meinem Studium nicht kennengelernt habe, ja.
Weil man jetzt meint zu wissen, was in Anführungsstrichen richtig ist, vielleicht ja, noch stärker als damals sogar.
Ja.
Also dass es Menschen gibt zumindest, die so eine Haltung vertreten.
Oder weil manche Leute das nicht zulassen möchten, dass sozusagen die künstlerische Freiheit dann doch immer das Wichtigste ist, ja, mhm. und nicht nur die Forschungsarbeit, ja, also wir sind alle damit aufgewachsen und wurden alle dazu immer angehalten, so gut wie möglich zu forschen und so gut wie möglich alles zu kennen, was diese Musik betrifft, aber letzten Endes sage ich immer, ich vertrete die Meinung, egal ob jemand dogmatisch oder frei ist, ja, auch die dogmatischen Leute haben keine Garantie darauf, dass das, was sie machen, sozusagen richtig ist. Ja? Hm. Also es ist auch immer, es bleibt immer ein Prozentsatz von Interpretation dabei. Und das muss auch so sein, ja, weil die Musik existiert nicht auf dem Papier, die fließt durch die Leute durch, die das heute spielen, und kommt dadurch zum Leben. Natürlich, wenn sie jetzt sehr viel Improvisation in ein Konzert einfließen lassen, dann spricht man quasi eigentlich nicht mehr von Interpretation. Ja, dann ist sozusagen die musikalische Sprache die Basis der Kommunikation, aber eigentlich wird es ja neue Musik in einer alten Sprache. Ja?
Ich denke, wir sollten jetzt mal was spielen. Es gibt ja in unserem Podcast ein Spiel. Okay. Und zwar heißt das Spiel Mein oder nicht mein. Und die Aufgabe ist eine ganz einfache. Wir spielen eine Musik ein und Sie sollen dann gerne erraten, ob Sie an dieser Aufnahme beteiligt waren oder nicht. Ich befürchte, es wird viel zu einfach für Sie. Aber wir spielen trotzdem mal los. Das erste Beispiel kommt. Da nicken Sie schon.
Ja, 6 Sekunden. Was ist die Antwort? Mein oder nicht mein?
Mein.
Ja, die Frage ist wahrscheinlich überflüssig, weil ich vermute, Sie wissen, was es ist. Was ist es, was wir gehört haben?
Verraten Sie es uns.
Toccata la Arpeggiata, gespielt von mir selber auf der CD Kapsberger, La Villanella, erste CD, die wir aufgenommen haben.
Jetzt müsste man wahrscheinlich nur noch nach dem Labelcode fragen, dann hätten wir alle Informationen, die da zu finden sind. Ja, natürlich ist es richtig. Wir hatten auch mal überlegt, ob wir ein bisschen gemein sein sollen und eine andere Aufnahme vorspielen sollen. Aber ehrlich gesagt haben wir es nicht übers Herz gebracht, weil einfach die so schön gespielt ist, dass
es
wir dachten,
gibt halt
wir müssen,
niemanden, der das so spielt.
Ja, wo so viel Leben und so viel Bewegung da drin ist. Deshalb würde ich total gerne noch mal ganz kurz hören, weil wir jetzt nur 6 Sekunden unserem Publikum geschenkt haben und danach noch mal ein bisschen über dieses Stück sprechen.
Ich habe das Stück tatsächlich kennengelernt durch ein Pop-Album. Also ich glaube, dieses Stück wurde auch sehr, sehr gerne im Pop verwendet, gerade die Harmonien. Sehr spannend. L'Arpeggiata, wir haben uns gefragt, erstens, haben Sie Ihr Ensemble nach diesem Stück benannt? Und zweitens, kann man das wörtlich übersetzen?
Ja, also der Name des Stückes heißt eigentlich Toccata L'Arpeggiata. Und übersetzt heißt es, es ist eine Toccata, also ein Präludium sozusagen, das arpeggiert wird. Ja? Mhm. Und für das Arpeggio gibt es die Übersetzung Akkordzerlegung. Ja? Das heißt, wenn Sie die Noten eines Akkordes nicht zusammen gleichzeitig anschlagen, sondern hintereinander anschlagen, heißt das Arpeggio. Akkordzerlegung. Und das macht man auf allen Zupfinstrumenten, aber es kommt eigentlich von der Harfe. Ne? Deswegen steckt auch Arpa drinnen. Mhm. Ja? Und ausgesucht habe ich das aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich dieses Stück so toll finde und weil es so progressiv ist, auch so modern für die damalige Zeit. Also das wurde geschrieben, ich glaube 1610, wenn ich mich jetzt nicht täusche, also Anfang des 17. Jahrhunderts. Von einem Komponisten, der heißt Girolamo Kapsberger. Das war ein deutscher Adeliger, der hauptsächlich in Italien gelebt hat, in Venedig und Rom. Und der hat auch ganz abgefahrene Stücke geschrieben, sonst noch. Ja, der hat ganz viel eben von der traditionellen Musik der damaligen Zeit aufgenommen, ja, und ostinate Bässe gesammelt und verarbeitet und so weiter. Also das ist ein Komponist, der natürlich auch das gleiche Instrument auch spielte wie ich, also dem ich mich einfach schon immer sehr verbunden fühlte, für viele Gründe, aber auch, weil er so ein Freigeist ist oder war. Und eben diese Toccata L'Arpeggiata, so in der Art, so ein Präludium in der Art, findet man dann eigentlich nur 100 Jahre später. Also da war er ganz, ganz weit vorne vor seiner Zeit. Also dann in der Lautmusik und der Cembalo-Musik, circa 100 Jahre später, gibt es dann viele solcher Art von präludierenden, arpeggierenden Stücken, aber er war der Erste und deswegen finde ich das sehr faszinierend. Also, ja.
Kommen wir zum zweiten Spiel. Mein oder nicht mein? Hier kommt die Musik. Das geahnt, das war zu leicht. Mein oder nicht mein?
Nicht mein, das war Philipp Scharuski mit seinem Ensemble Ataxerxe, ein Stück von Cavalli mit dem Titel Ombra Mai Fu.
Wow.
Sie müssen ein Lexikon in Ihrem Kopf haben.
Das ist zu einfach, was Sie mich fragen.
Zu einfach, es ist zu einfach. Aber mir brennt schon die ganze Zeit eine Frage auf meinen Lippen, die ich noch voll gerne stellen wollte. Und zwar das 17. Jahrhundert, das scheint ja wirklich Ihr Lieblingsjahrhundert in der Musik zu sein. Wünschen Sie sich manchmal, Sie wären da geboren?
Also erstmal würde ich wahnsinnig gern diese Musik wirklich von den Musikern der damaligen Zeit und den Sängern der damaligen Zeit hören. Monteverdi vielleicht kennenlernen dürfen oder Cavalli oder einen anderen Komponisten oder jemanden aus der Zeit kennenlernen dürfen.
Das
schon. Oder Kapsberger selber, genau. Aber als Frau hatte man das nicht leicht in dieser Zeit. Also wir sind jetzt gerade dabei, unsere neue CD auf den Markt zu bringen mit dem Titel Wonder Woman. Ja. Und wir kommen mit dem Programm ja auch nach Essen dann.
Ja,
und
im Mai.
Gegenstand dieser CD sind eben die Frauenkomponistinnen, aber nicht nur, sondern auch Geschichten über Frauen aus der traditionellen Musik. Aber wenn man die Frauenschicksale liest von diesen Komponistinnen, hat man nicht unbedingt Lust, als Frau zur damaligen Zeit zu leben. Mhm. Aber musikalisch schon natürlich.
Ja. Ihr Projekt Wonder Women, Sie haben es gerade schon erwähnt, worum geht es genau? Also geht es um diese Frauenschicksale dieser Zeit, um starke Frauen, die sich da durchgesetzt haben oder was ist sozusagen der rote Faden darin?
Ja, also einerseits geht es um die Komponistinnen des 17. Jahrhunderts, aber andererseits wollte ich auch traditionelle Musik mit aufnehmen in dieses Projekt. Und es geht um Geschichten über Frauen und zwar ganz, ganz verschiedene Frauen, ja. Also erstmal zu den Komponistinnen des 17. Jahrhunderts, das sind natürlich die, die sehr bekannt sind, wie Barbara Strozzi, Antonia Bembo und Francesca Caccini, das sind eigentlich die drei bekanntesten. Da kann man kurz vielleicht erzählen, also Barbara Strozzi war ja die uneheliche Tochter von Giulio Strozzi, einem venezianischen Dichter. Wahrscheinlich war die Mutter sozusagen eine Bedienstete in seinem Haus, aber er hat sie anerkannt und adoptiert. Und hat ihr eine sehr, sehr gute Erziehung angedeihen lassen, was ja das große Thema überhaupt ist. Ja, Frauen, die eine Ausbildung hatten, das war ja die ganz große Ausnahme. Ne? Also damit fängt es ja schon mal an, dass nur in...
Wenn
in
sie nicht im Kloster waren, ne? wo das wahrscheinlich so der einzige Ort war, wo das noch gefördert wurde, im Durchschnitt zumindest.
Ja, die Frauen des 17. Jahrhunderts, die durften entweder ins Kloster, ja, oder sie wurden sehr jung verheiratet, ja. Also der Ausdruck, der deutsche Ausdruck blutjung, das ist ohne Witz, kommt aus dieser Zeit, ne? Also sobald die Menstruation eingesetzt hat mit, ich weiß nicht, 12, 13 Jahren, wurden die Frauen schon verheiratet, ja. Also,
Wahnsinn, ich wusste nicht, dass der Begriff daher kommt.
Ja, das kommt
krass.
daher. Ja. Und natürlich die Adelshäuser noch, ist noch schlimmer, weil dann ist auch sofort der Druck eingetreten, dass man sich sozusagen gleich vermehren muss und eine Thronfolge abliefern muss, ja. Also die Frauenschicksale, das ist wirklich ein großes Thema. Also, und deswegen war mir das ein Bedürfnis auch, über dieses Thema da zu arbeiten. Auf dieser CD, also erstmal diese unglaubliche Geschichte von Barbara Strozzi, die eben eine tolle Ausbildung bekam, die in Künstlerkreisen aufgewachsen ist, ja. Aber nicht nur, sie hatte keinen wirklich legalen Status, dadurch, dass sie sozusagen keine ganz offizielle, sie war zwar die Adoptivtochter, aber sie hatte trotzdem in Venedig keinen wirklichen sozialen Status und durfte dann auch nicht heiraten. Sie bekam selber 4 uneheliche Kinder und die hat sie sozusagen mit ihrem eigenen Erfolg als Komponistin durchgefüttert. Ja,
und ja, das Wahnsinn, ist einfach, ne? Weil man, also ich erinnere mich noch an die Musikgeschichte, wo es immer hieß, ja, Beethoven war eigentlich der erste freiberufliche Komponist. Ist bestimmt sowieso auf ganz vielen Ebenen falsch, aber dass sie in dieser Zeit als Frau sich ihr Brot und nicht nur ihr, sondern auch für ihre Kinder erwirbt mit ihrer Musik, fand ich total faszinierend. Ja. Ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, in so einer Zeit es zu schaffen, also wie gut muss sie gewesen sein? Und um das ein bisschen zumindest zu verifizieren oder zu erleben, zu unterstreichen, auch hier eine kleine Musik vom neuen Album.
Céline Scheen singt hier die Arie Che si può fare von Barbara Strozzi mit L'Arpeggiata unter ihrer Leitung Christina Pluha. Mit diesem Programm kommen Sie auch nach Essen im Mai. Ich finde ganz schön, in der Beschreibung steht, es geht um Heldinnen, Göttinnen, Heilige, Königinnen, Normalsterbliche und Verrückte. Das klingt ja unglaublich vielfältig. Was kommen da für Geschichten auf die Bühne am 12. Mai?
Der erste Song von dem neuen Album heißt La Bruja. Das ist die Hexe. Und das kommt aus der mexikanischen Volksmusik aus Veracruz. Das ist ein Lied, das eben von einer Hexe handelt, aber sehr, sehr, sehr symbolträchtig ist, weil La Bruja wurde auch eine Frau genannt in Mexiko traditionellerweise, die sich nicht an die Regeln gehalten hatte und die frei leben wollte, die nach ihren Vorstellungen leben wollte. Ja. Und deswegen ist das sozusagen das Öffnungsstück der CD und ganz wichtig für uns auch.
Das Motto vielleicht.
Das Motto, ja, das Motto dieser CD auch. Ja. Dass sozusagen die Freiheit der Frauen in allen Kulturen und zu allen Zeiten symbolisieren soll. Ja, dass eine Hexe in jeder Frau stecken sollte, sozusagen.
Ja, Hexen sollen ja auch zaubern können, sagt man. Ja. Vielleicht passt das ganz gut zusammen.
Was für ein schöner Bogen. Vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort für diese Folge. Ja. Vielleicht noch mit der Ankündigung noch einmal, dass Sie in der Philharmonie Essen sind am 12. Mai dieses Jahres. Der Konzerttitel heißt Drama Queens, nur damit man das auch auf jeden Fall findet. Und das Konzert findet statt im Rahmen des Komponistinnenfestivals Her Voice, wo Sie ja dann mit diesem Programm allerbestens hinpassen. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute für uns Zeit hatten.
Ja, danke Ihnen auch. Ich wollte nur ganz kurz anmelden.
Ja, gerne.
Drama Queens war sozusagen die erste Titelfassung dieses Programmes, aber es hat sich dann gewandelt, weil wir fanden, dass wir nicht so dramatisch sind, sondern eher wundervoll.
Wir stimmen zu.
Und dann hat sich das in Wonder Women entwickelt. Das Album heißt Wonder Women, aber das Konzert heißt Drama Queens. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden.
Genau, dramatische Elemente sind definitiv dabei. Wundervoll ist alles davon. Am 12. Mai kann man es erleben in der Philharmonie Essen. Ja, und danke möchten wir natürlich auch sagen an alle, die uns hier zugehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Feedback gebt, wie es euch gefallen hat und diesen Podcast abonniert. Dann wird ihr auch die folgenden Tonspurenfolgen nicht verpasst. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann am einfachsten über die Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns, von euch zu hören und sagen für heute Tschüss.
Das war Thilo Braun hier neben mir. Ich bin Marie König. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Christina Pluha.
Danke, tschüss.
Tonspuren, der Podcast der Philharmonie Essen.